In der Spur. Alles, was in der Transport- und Nutzfahrzeugbranche wichtig ist. Trends und smarte Ideen von Insidern für Insider. Mit Julian Hoffmann, geschäftsführender Redakteur Last Auto Omnibus, und Oliver Trost, Geschäftsführer des ETM Verlags. Ein Podcast von Last Auto Omnibus, powered by SAF Holland.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In der Spur, dem Lastauto Omnibus Podcast powered by SAF. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Holger Dächernd, Geschäftsführer der Universaltransport in Paderborn. Seit langen Jahren Geschäftsführer dort, seit 16 Jahren ganz genau, wenn ich's richtig weiß. Und Holger, schönen guten Morgen, wie geht's dir?
Hallo, schönen guten Morgen, Oliver. Ja, Wetter ist hervorragend in Ostwestfalen, mir geht's super, dankeschön.
Prima. Ostwestfalen, fast meine alte Heimat, ein Widerspruch in sich. Alle, die es nicht kennen, Ostwestfalen gibt's wirklich, auch Bielefeld gibt's wirklich, aber das sind alles ganz, ganz andere Themen. Wir wollen sprechen heute, Holger, über die Megatrends, die die Branche letztendlich ausmachen. Aber ihr habt ja in den 16 Jahren, die du als Geschäftsführer schon tätig bist, natürlich schwerwiegende Trends gesetzt im Schwertransport. Das heißt, wir haben heute ein sehr spezielles, aber sehr, sehr spannendes Thema. Und ihr habt natürlich in den letzten Tagen, letzten Wochen auch ein bisschen Furore gemacht, denn bei euch im Unternehmen ändert sich ein bisschen was.
Ja, das ist vollkommen richtig. Wenn wir damit als erstes anfangen mit den aktuellen Themen, die sich bei uns ändern, dann ist das korrekt. Das ist jetzt auch über den Ticker gegangen. Wir haben unsere Thema Nachfolge geklärt. Das war uns eine ganz wichtige Sache. Und zwar, wenn man sich heute den Markt anschaut, gibt es ja doch sehr, sehr viele Speditionsunternehmen, ja, wo man vielleicht gar nicht weiß, wie es morgen oder übermorgen weitergeht. Wir können deutlich sagen, es war bei uns nicht irgendwie ein wirtschaftliches Problem, sondern wir haben einfach erkannt, dass das auch von der Gesellschafterstruktur, die wir hier haben, zwei Kollegen da waren, die noch im besten Alter sind, mit 60 und mit 55. Ich darf sagen, ich bin 51. Aber dennoch haben wir irgendwann mal uns entschlossen, die Augen und Ohren offen zu halten. Wir hatten auch keinen Vermittler, den wir jetzt losgejagt haben und haben gesagt, Mensch, wir müssen jetzt irgendwas dringend tun, sondern wir haben nur die Augen und Ohren offen gehalten und wir glaubten auch frühzeitig damit anfangen zu müssen. Denn wie gesagt, es gibt in der Speditionslandschaft viele, die sich da auch noch nicht wirklich drum gekümmert haben. Vielleicht noch ein bisschen dran kleben, das ist aber sicherlich nicht unser Thema. Für uns war es wichtig, jemanden zu finden und wir haben mit der Gruber Logistics jemanden gefunden. Wir kennen Gruber Logistics schon seit einigen Jahren. Es gab immer mal ein paar Berührungspunkte. Man hat sich gesehen, man hat sich getroffen. Ja, und irgendwann haben wir festgestellt, die beiden Unternehmen würden hervorragend zusammenpassen. Und nun haben wir Gesellschafter, die jünger sind als wir, das ist auch in Ordnung, ja. Und die in den nächsten Jahren sicherlich auch noch auf Attacke gestellt haben.
Okay. Ja, sehr spannend. Also wir beobachten das natürlich bei vielen Speditionen aktuell, dass sich diese Gedanken durchsetzen. Wie organisiere ich meine Nachfolge? Da haben wir einiges schon gehört in den letzten Wochen und ich denke, da wird auch noch einiges kommen. Ihr seid halt sehr spezialisiert unterwegs, mit sehr großen Gewichten unterwegs und das ist für uns natürlich ein großes Thema. Deshalb freue ich mich auch, dass du hier da bist, wenn wir über die vier Megatrends beginnen zu diskutieren, über Nachhaltigkeit, über Elektrifizierung, über Automatisierung und über Digitalisierung, dann denke ich mal, dass ihr es natürlich in bestimmten Dingen relativ schwer habt, dort beispielsweise jetzt, wenn wir mit der Elektrifizierung der Fahrzeuge beginnen würden, entsprechendes Material am Markt zu finden. Wie stellt ihr euch auf dazu? Warst du auf der IAA? Hast du die elektrifizierte IAA gesehen? Und hast du was gefunden, was für dich beziehungsweise für Universaltransport oder jetzt in der neuen Konstellation spannend sein könnte?
Ja, das ist ja ein super Thema, was du hier gleich als erstes ansprichst. Natürlich ist uns das vorher auch nicht fremd gewesen. Elektrifizierung oder alternative Kraftstoffe haben wir natürlich auch immer mit angeschaut. Und das ist zum Beispiel ein Riesenvorteil, den wir nun haben mit der Gruber Logistics. Die sind da, muss man fairerweise sagen, sicherlich im konventionellen Bereich sind die da einen Schritt weiter. Aber warum sind sie auch weiter? Also ich kann mich daran erinnern, dass wir vor Jahren auch mal diesen Versuch gemacht haben, mit Rapsöl zu fahren, wo auch viele gesagt haben, na geht das denn überhaupt? Kann man überhaupt mit Rapsöl schwere Transporte durchführen? Ja, es ging hervorragend, bis Vaterstaat das wieder so hoch versteuerte, dass es sich einfach schlicht und ergreifend nicht gerechnet hat. Ja. Beziehungsweise unsere Verlader natürlich auch sagen, das wird uns zu teuer, das wollen wir nicht mehr bezahlen. Wir sind da da absolut mit auf dem Thema. Aber wer sich so ein bisschen im Großraum- und Schwertransport auskennt, weiß ja, dass wir bestimmte Strecken nur zu fahren haben. Die haben wir auch nicht regelmäßig zu fahren, sondern das sind dann immer Projekte, die wir bedienen. Das heißt, es kann mal sein, dass wir 4 Wochen mit Betonfertigteilen nach Mannheim fahren und die nächsten 4 Wochen fahren wir nach Dresden. Hinzu kommt natürlich, dass wir dann schauen müssen, wie die Versorgung ist. Und wenn wir eine neue Strecke bekommen, was bei uns leider im Schwertransportbereich ja nicht unüblich ist, dann haben wir natürlich manchmal wieder Sorgen, dass wir da das Aufladen nicht hinbekommen. Es ist und bleibt natürlich ein Thema. Wir wollen uns da gar nicht von verschließen. Aber es ist natürlich bei uns sehr, sehr viel schwieriger, weil ja die Bedingungen halt eben nicht so einfach sind.
Aber wenn du jetzt mal nach vorne guckst, wann werden wir den ersten Schwertransport von euch mit einer elektrifizierten Zugmaschine sehen? Was glaubst du?
Ich glaube, dass das nicht mal allzu lange dauern wird, ohne jetzt eine Jahreszahl zu nennen. Nochmal, wir sind froh, dass wie gesagt, mit Gruber Logistics wieder auf dem richtigen Weg sind. Die sind da sehr engagiert drin. Und ich glaube, da müssen wir nicht ganz lange drauf warten. Aber ich lasse es dich wissen.
Wunderbar, wunderbar. Ja, und dann träumen wir natürlich davon, dass im Prinzip die Bahn, die ihr transportiert oder der Flügel für die Windkraftanlage, dass der natürlich am besten auch autonom auf die Baustelle geliefert wird. Da wird es ja in meiner Vorstellungskraft noch schwieriger als bei der Elektrifizierung.
Ja, aber ich kann schon mal alle Berufskraftfahrer, die jetzt womöglich zuhören, beruhigen. Wir brauchen euch trotzdem alle. Also es ist nicht so, als wenn wir morgen keinen Berufskraftfahrer mehr brauchen. Ich finde das auch ein unglaubliches spannendes Thema. Wir brauchen weiterhin Berufskraftfahrer, um das mal erstmal vorauszusetzen. Bloß wir müssen vom Einfachen in Schwere gehen. Wir müssen mal gucken, wie dieses autonome Fahren machbar ist. Ich bin auch davon überzeugt, dass es möglich ist. Denn ich sage ja immer, früher hat man sich auch nicht vorstellen können, nach dem Telex, dass man einen Telefax erfindet, wo man ein Stück Papier reinsteckt und auf der anderen Seite wieder rauskommt. Also warum sollte das nicht möglich sein? Wir müssen natürlich auch den Mut in Deutschland haben, sowas mal zu machen. Nochmal die erste und letzte Meile, glaube ich, immer noch wird mit Menschen gemacht werden müssen und im Schwertransportbereich noch viel, viel mehr. Aber auch das ist eine Entwicklung, der wir uns absolut nicht verschließen. Aber wie gesagt, da würde ich vorschlagen, vom Einfachen ins Schwere reinzugehen.
Wenn wir auf die Fahrerschaft zu sprechen kommen, wie viele Fahrer habt ihr aktuell?
Ja, wir haben mittlerweile um die 500 Fahrer, also viel, viel mehr mit der Gruber Logistics zusammen. Ja. Das sind sehr, sehr viele Kollegen, die da unterwegs sind. Und ja, es ist eine Never-Ending-Story. Man darf aber auch sagen, im Schwertransportbereich ist es nicht nur der Berufskraftfahrer, der leidensfähig sein muss, sondern auch unsere Kolleginnen und Kollegen im Büro. Die müssen auch sehr, sehr viel leisten. Also da ist es genauso schwierig mittlerweile wie auf der Straße und sind beide natürlich ganz, ganz wichtig.
Und wie würdest du es einschätzen? Klar, das Thema Fahrermangel kennen wir logischerweise alle. Ist es bei euch in der Spezialisierung noch schwieriger, entsprechendes Fahrpersonal zu finden, oder ist es möglicherweise ein bisschen einfacher, weil es natürlich sehr spezialisiert ist und sich dort entsprechende Spezialisten hervorgetan haben?
Ich würde das immer mal so beantworten, sowohl als auch. Also es ist natürlich, haben wir natürlich, das sage ich immer, weil wir ja beide Fußballfans sind, ich habe natürlich keine Ersatzbank wie der FC Bayern München. Ja, also wir haben tatsächlich das Handicap auch mal vor kurzem wieder gehabt und auch auf Unverständnis beim Kunden gestoßen, wo wir eine schwere Kesselbrücke hatten. Und ja, Corona ist nicht mehr vorbei und der Fahrer plötzlich mit 39 Fieber da sitzt, den wir natürlich vom Auto genommen haben. Ja. Und dann fängt echt das Problem bei uns an. Also da kann ich nicht den Kollegen, wir haben ja noch eine Siloabteilung hier am Laufen, ich kann nicht den Kollegen aus der Siloabteilung plötzlich auf eine schwere Kesselbrücke setzen. Das wäre unverantwortlich. Und da bist du heutzutage wirklich schon 1 bis 2 Mann am Tage am Suchen, bis du entsprechende Möglichkeiten hast, das gerade in den Sommerferien, das auszugleichen. Das ist und bleibt ein Problem. Ja. Die Spezialisierung, klar, wer so ein bisschen Blut geleckt hat, wie man so schön sagt, mit dem Schwertransport, der wird da sicherlich Gefallen dran finden. Jetzt kommt aber auch das Aber. Man darf aber auch nicht verdenken, was die Jungs und Mädels da leisten müssen. Das ist halt eben auch bei minus 5 Grad mal die Kette dran zu machen, bei plus 30 Grad die Gurte stramm zu ziehen. Das ist auch sicherlich ein harter Job zeitweise. Also da sind 33 Paletten in dem Moment vom Fahren sicherlich ein anderer Anspruch, aber von der B- und Entladung vielleicht auch wieder ein bisschen einfacher. Und von daher haben wir das Handicap, wie gesagt, die Spezialisierung bedeutet halt eben auch, da wird das natürlich ein bisschen dünner, was die Ersatzkollegen angeht. Aber ansonsten ist es ein sehr, sehr spannender Job, sicherlich Schwertransporte zu fahren.
Ja, das denke ich auch. Wenn Sie denn dann endlich mal losfahren, du hast vorhin angesprochen, der Sprung vom Telex zum Telefax war schon einer, den man sich kaum vorstellen konnte. Wenn wir ins Themengebiet der Digitalisierung einsteigen, weiß ich von dir, weil du das immer gerne bringst als Spruch, warum habt ihr eigentlich Faxgeräte im Büro? Warum habt ihr die?
Ja, also wir haben eigentlich nur aus einem Grund noch Faxgeräte, weil einige Behörden immer noch auf ein Fax von uns warten. Also wir sind im Zeitalter der Digitalisierung, ja, aber bei uns steht immer noch ein Fax. Und als ich schon vor 16 Jahren hier angefangen habe, wollte ich die eigentlich alle schon entsorgen, so lange ist das schon her. Mhm. Aber da haben die mir alle gesagt, ob ich buchstäblich wahnsinnig wäre, die Dinger wegzubringen, dann könnten wir nicht mehr vernünftig kommunizieren mit Behörden. Also ja. Das ist schon abenteuerlich, was wir da erleben.
Man glaubt es eigentlich kaum, dass uns das heutzutage noch so behindert. Und darüber hinausgehend weiß ich, habt ihr natürlich mit den ganzen Genehmigungen sowieso sehr viel Arbeit, weil jedes Bundesland, zumindest wenn wir nur über Deutschland sprechen, seine eigene Genehmigung hat, wann ihr mit den schweren Klamotten unterwegs sein dürft. Eigentlich wäre das doch prädestiniert für einen digitalen Prozess.
Definitiv. Definitiv. Und ich möchte hier auch deutlich sagen, wir möchten jetzt nicht hier irgendwie einen Beamten oder Beamtin hier persönlich irgendwo anfangen oder so, sondern das System muss sicherlich nochmal überlegt werden. Also Kollege sagte mal, das ganze System ist im Moment verschlimmbessert worden. Ja, also wir haben hier eine Situation, wo wir auch unseren Kunden teilweise gar nicht mehr erklären können, warum wir jetzt gerade nicht fahren. Und das ist das, was ich von der Leidensfähigkeit halt eben auch von den Leuten im Büro meine. Da werden teilweise Auflagen gemacht, wir bringen da immer so ein Beispiel, da soll an einem Autobahnkreuz womöglich plötzlich 6 BF3-Fahrzeuge noch zusätzlich eingesetzt werden, was völliger Blödsinn ist. Jetzt müssen Sie sich das aber so vorstellen, dann schafft der Mitarbeiter diese 6 zusätzlichen Fahrzeuge zu bekommen, alle freuen sich und dann ruft er ganz stolz beim Kunden an und sagt zum Verlader, Mensch, jetzt ist es doch klasse, die Behörde hat uns gesagt, wir müssten noch 6 BF3 für die Autobahnkreuzdurchfahrt besorgen. Und dann sagt der Kunde, Mensch, das habt ihr super gemacht, aber ein Fahrzeug, weil das ist ja inklusive Begleitung. Und das ist so das, wo unsere Mitarbeiter natürlich immer da zwischen den Mahlsteinen sind. Und das ist das, was im Moment sehr, sehr schwierig ist, dass wir da die Motivation aufrechthalten. Und vom Genehmigungsverfahren hast du vollkommen recht, das gestaltet sich nach wie vor schwierig. Und wir sehen das ja nicht nur auf uns bezogen, sondern in erster Linie hat ja nachher der Verlader ein Problem. Über die Infrastruktur müssen wir jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Also ich habe einer gefragt, was ich zur A45 sage. Die sagt, die A45 im Schwertransportbereich, die kenne ich seit 10 Jahren nicht mehr auf unserer Landkarte. Die kennen wir gar nicht. Also ob da in Lüdenscheid die Brücke weg ist oder nicht, das haben wir praktisch gar nicht gemerkt im belachenden Zustand, weil wir fahren die seit vielen Jahren nicht mehr.
Okay, also man muss das waren wir auch nicht bewusst. Echt? Ja. Die ganze A45 nicht?
Nein, ja, nicht komplett, aber einen großen Teil der A45 ist für uns mit schweren Transporten nicht befahrbar. Ja. Wir haben ja nur noch ein paar Autobahnen. Um das zu Ende zu bringen, dass wir da mit der Infrastruktur auch Probleme haben, das ist bekannt. Und dann noch das Genehmigungsverfahren dazu. Das ist ja nicht nur der Spediteur, den es betrifft. Am Ende aller Tage betrifft es den Verlader, der sein Schiff in Hamburg erreichen muss. Die Produktionsstätten in Deutschland, die plötzlich es nicht mehr schaffen, pünktlich auf Seeschiff zu kommen, um in den Export zu gehen. Das ist ja eine Gefahr, die wir viel, viel größer sehen. Ob wir mit dem LKW mal eine Woche später losfahren, das werden wir noch überleben. Aber für unsere Verlader, für die es natürlich auch um Zeit geht, wird es natürlich unlängst schwieriger, ganz klar. Ja. Und das ist, mit den Adern ist es, vielleicht darf ich auch sagen, bei der Infrastruktur ist es ja wie mit den Adern in einem menschlichen Körper. Je mehr Adern verstopft sind, umso eher führt es zum Infarkt. Und da sind wir im Großraum- und Schwertransport auf dem besten Wege.
Wenn du nach vorne guckst, was könnte denn da helfen? Brauchen wir eine Art Masterplan oder was müssten wir denn tun? Die Kapazitäten für Ausbau sind erschöpft oder nicht zu finanzieren, weil wir andere Dinge als Staat finanzieren müssen aktuell. Wie siehst du das? Weil eigentlich, wenn ich jetzt gleich nochmal den letzten großen Punkt aufmache, das Thema Nachhaltigkeit. Ja, ihr fahrt Bahnen, ihr fahrt Teile für Windkraftwerke, um mal zwei Themen zu nennen, die ja letztendlich für uns, für die Energie- und Mobilitätswende entscheidend sein werden. Es bringt uns aber alles nichts, wenn wir die Teile nicht dahin bekommen, wo sie aufgebaut werden müssen.
Ja, ich weiß nicht, wie viele Masterpläne wir noch machen wollen. Ja, es gibt ja schon immer wieder irgendwelche Leute, die irgendwelche Masterpläne machen und an allen ist sicherlich auch was Gutes mit dabei. Ich glaube, wenn du die Klimawende auch ansprichst, es gibt eigentlich nur einen Masterplan. Verlader, Politik, Spediteur an einen Tisch und das hemdsärmlich vielleicht auch mal wieder zu lösen. Und da, glaube ich, da fehlt es einfach. Da könnte man vieles besser machen. Wir sagen auch bewusst, wir sind Spediteur. Wir sind Spediteur mit eigenem Fuhrpark und wir sagen auch ganz deutlich, und wir sind ja auch Hafenbetreiber in Nürnberg, wir haben doch nichts Binnenschiff. Wir haben es doch nichts gegen die Bahn. Im Gegenteil. Wir haben die Aufgabe als Spediteur, ein Transportgut, sei es ein Betonfertigteil, sei es eine Straßenbahn, sei es ein Rotorblatt von A nach B zu bringen. Mhm. Und da ist ja erstmal der, wie wir das machen, steht doch eigentlich auf einem ganz anderen Blatt.
Absolut.
Die Frage ist ganz einfach, wie kriegen wir es gemeinsam vernetzt? Das heißt, sagt ein Kollege immer so schön, das Produkt von A nach B zu kriegen. Und ist unsere Verladerschaft auch bereit, wenn wir da über Ökologie gleich sprechen, Nachhaltigkeit sprechen, auch mal einen Euro mehr zu bezahlen? Mhm. Ja? Mhm. Und ich habe einige, deswegen sage ich immer Masterplan hier, Masterplan da. Ich habe vor kurzem in Bonn eine Veranstaltung mitgemacht, da ging es auch ums Binnenschiff und habe dann festgestellt, unsere Mitarbeiter beispielsweise, brachte einer ein tolles Beispiel und beschwerte sich, dass irgendwie 17, 18 Schwertransporte von Hamburg zum Bodensee gefahren worden sind mit dem LKW. Das hätte man auch mit dem Binnenschiff machen können.
Okay.
Daraufhin sagte ich, ja, das stimmt, absolut. Wäre aber bei Universaltransport genauso passiert.
Ja.
Dann sagte der, ja, aber du weißt doch, dass es Binnenschiff gibt. Da sage ich, ja, ich weiß es vielleicht, aber woher wissen es denn unsere jungen Leute? Woher wissen es denn unsere jungen Akteure, die in der Berufsschule nichts von anderen Verkehrsträgern hören, weil das gar nicht gelehrt wird?
Okay.
Und wir haben den netten Herrn Spanzi dann eingeladen und der hat bei uns gestern so eine Hybridveranstaltung gemacht, wo er halt eben das Binnenschiff unseren Disponenten, unseren Auszubildenden näher gebracht hat. Und das ist, glaube ich, wo wir weiterhin müssen. Wir müssen auch unseren operativen Kollegen klar machen, was es noch für Möglichkeiten gibt und nicht nur immer drüber reden. Wir müssen es auch mal machen. Mhm. Und vielleicht, wie gesagt, mal pragmatisch an einen Tisch. So was wie das mit der Klimawende, wird es nichts. Und vielleicht da noch der letzte Satz zu, wenn man das in der Öffentlichkeit hört. Es wird immer über Klimawende gesprochen und über alle Genehmigungen für die Anlagen, für die Probleme. Aber hat jemand schon mal was gehört, dass über die Logistik gesprochen wird in der Öffentlichkeit in diesem Zusammenhang? Ich nicht.
Naja, über den Verkehr wird natürlich gesprochen, über den Truck wird gesprochen. Das haben wir natürlich schon, aber die, ich sag mal, die vernetzte Wirkung, die Logistik erzielt, die ist, glaube ich, vielen Leuten immer noch völlig unklar. Weil sie halt im Verborgenen funktioniert, ne? Man, ihr fahrt meistens nachts 300 Transporte in der Nacht, weiß ich von dir. Die sehen die meisten Leute natürlich gar nicht. Und irgendwann ist es halt da und die neue Straßenbahn ist da und der Bürgermeister weiht die neue Strecke ein, wenn's dann soweit ist. Oder das neue Windkraftrad oder was auch immer. Und irgendwie ist es halt dahin gekommen. Du weißt ja, wie das ist. Das ist, Logistik bleibt ein Hygienefaktor. Wenn er funktioniert, interessiert er eigentlich niemanden. Aber wenn er nicht funktioniert, dann wird es sehr, sehr schnell sehr unappetitlich.
Ja, und das sieht man in allen Bereichen. Ja, das ist ja beim Binnenschiff genauso. Also wenn Niedrigwasser ist, dann berichtet die Tagesschau rüber.
Genau.
Wenn jetzt sowas passiert wie bei der Bahn, so eine Attacke da passiert, dann ist es in der Tagesschau. Aber solange alles läuft, und das ist beim LKW genauso, ist ja alles gut. Aber wenn ein Schwertransport, und du hast gesagt, wir haben 300 in der Nacht, aber wir dem einer macht mal einen Unfall oder verstopft mal die Straße, da muss noch gar nicht was passiert sein, dann stehen wir plötzlich in der breiten Öffentlichkeit. Vielleicht ist die Logistik einfach zu gut, dass man zu wenig drüber redet.
Ja, das mag sein. Aber das ist ja auch eins deiner Themen, bekannt zu machen, dass die deutsche Logistik besonders, besonders gut ist. Du engagierst dich ja auch in der Logistik Alliance Germany, wie ich weiß, wie viele andere auch. Aber du an entscheidender Stelle. Sag vielleicht auch mal dazu was. Also dein Tag ist ja, denke ich, lang genug. Aber so ein Thema hast du dir noch mal zusätzlich draufgepackt.
Ja, weil ich es einfach spannend finde und ich finde den Verein nach wie vor toll, sonst würde ich da auch nicht mit voller Leidenschaft hinterstehen und das ist auch eine Vernetzung in der Form. Also ich kann auch sagen, für unser Unternehmen haben wir da auch schon gute Aktionen gestartet und wir hätten vielleicht den einen oder anderen Deal nicht machen können, wenn diese Vernetzung nicht entstanden wäre.
Und okay, sehr
gut. Ich bin auch so ein bisschen vorsichtig. Wir sagen immer, wir sind der Logistik-Weltmeister auf der einen Seite, aber ich glaube auch, wenn man auf Reisen geht, man kann auch in anderen Ländern was lernen. Ich glaube, wir müssen nicht nur unser Know-how in andere Länder bringen, wir können auch mal was mitnehmen. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit diesem Logistik-Weltmeister, der da gesagt wird, also wenn ich das für den Großraum- und Schwertransport gleich vergleiche und das mit dem Fußball gleichsetze, dann ist in der Vorrunde bei der Weltmeisterschaft für uns Schluss, weil da wären wir kein Weltmeister in dieser Disziplin.
Ja.
Also das muss man sicherlich auch mal so erkennen und die LAG, wie gesagt, ist ein toller Verein, wo viele Mitglieder mit drin sind und wenn wir Corona schwächelt ja Gott sei Dank ein wenig, jetzt wieder reisen können und dürfen. Da freue ich mich wirklich auf die nächsten Reisen, die man da gemeinsam macht. Und auf solchen Reisen findet man sich jetzt auch. Es geht jetzt in die USA beispielsweise, wo man sicherlich auch immer sehr viel lernen kann wieder. Ja, da freue ich mich drauf und ich freue mich drauf, wenn wir, wie gesagt, auch von in anderen Ländern was lernen können.
Okay, okay, wunderbar, wunderbar. Wenn wir vielleicht noch mal kurz zur Nachhaltigkeit zurückkommen, wir haben schon drüber gesprochen, dass ihr viele Schwergüter, viele Transporte natürlich habt, die im Prinzip im Sinne der Nachhaltigkeit unterwegs sind. Habt ihr sonst noch Aktionen bei euch in der Gruppe, in der Firma, die sich vielleicht entwickelt haben in den letzten Jahren, wo man vor 5 Jahren vielleicht noch gar nicht dran gedacht hatte, dass man solche Dinge jetzt tut mittlerweile?
Ja, also das ist klar, auf der einen Seite schauen wir immer auf den LKW, aber man kann vieles anderes tun. Also wir heizen zum Beispiel unser Hauptgebäude hier in Paderborn mit Biogas. Wir haben ganz viele Solaranlagen halt eben auch auf unseren Dächern, wo es irgendwo machbar ist. Und ich glaube auch, dass es ein Ansporn ist für junge Leute. Denen geht es ja gar nicht nur um die letzten Cent. Ja, sondern es geht auch um junge Leute, wie ist unser Unternehmen, wie ist mein Unternehmen aufgestellt in genau diesem Punkt Nachhaltigkeit. Ja, das sollte man gar nicht so unterschätzen. Wir haben uns da neulich mal einen Vortrag angehört und das fand ich sehr spannend. Da wurde dann wirklich auch die Frage gestellt, wie viele Bäume sind eigentlich auf diesem Gelände? Kann man da nicht noch mehr machen? Ja, kann man. Ja, also das ist für mich auch irgendwo Nachhaltigkeit. Und das hörte direkt damit auf, dass ein Insektenhotel fand einer total spannend, wo ich sage, ja, warum denn da eigentlich nicht. Irgendwann ist das ja auch erschöpft mit dem LKW. Ich hatte es ja vorhin ein bisschen erklärt. Aber von Elektro-LKW, wenn wir zur Behörde hinfahren, bis hin, wie gesagt, zum Insektenhotel, sind der Fantasie da keine Grenzen gesetzt.
Okay, okay. Kommen da jetzt auch noch neue Impulse von Gruber oder seid ihr da sogar weiter?
Ob er da jetzt weiter ist in dem Bereich, weiß ich jetzt nicht. Aber es kommt Plus zu Plus. Also es kommt nicht Minus zu Minus, sondern es kommt Plus zu Plus. Und das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Wir sagen ja auch immer, wir wollen nicht nur Synergien, wir wollen Kräfte bündeln. Das ist eigentlich das Thema. Ja? Mhm. Also wir wollen Kräfte bündeln. Wer hat noch gute Ideen? Wie kriegen wir das hin? Und da werden die Teams, die dafür verantwortlich sind, jetzt auch sich mehr und mehr finden. Und ja, da gucken wir mal, wo wir, wie gesagt, noch Pluspunkte auf beiden Seiten finden können.
Die Konzentration schreitet voran. Ich kenne den einen oder anderen eurer Kunden, der jetzt natürlich sagt, früher habe ich die ein Stück weit gegeneinander laufen lassen in der Transportvergabe. Jetzt tauchen die auf einmal zusammen auf. Du hast vorher schon gesagt, ja klar, wenn ich nachhaltigen Transport will, wenn ich Elektrifizierung will, wenn ich was auch immer will, muss ich mehr Geld bezahlen. Wo glaubst du, wird die Reise hingehen? Also, dass es teurer wird, ist relativ klar. Aber wie weit wird sich das drehen lassen?
Ja, es wird teurer, definitiv. Also wir brauchen Diesel ist das eine, blöde Gehälter ist das andere. Wir haben das ja in England gesehen, ja. Also was ist in England passiert? Man hatte keine Fahrer mehr, das ganze Land geriet in Stocken und man hat dort, wenn ich da richtig übermit bin, richtig draufgelegt an den Löhnen bei den Fahrern. Also es wird teurer. Mhm. Das Schlimme ist ja gerade im Großraum- und Schwertransportbereich, die Transporte werden immer teurer. Und ich gebe da mal so ein Beispiel. Allerdings die Fracht nicht. Ja, also wenn du jetzt ganz normalen LKW kalkulierst, sagen wir mal mit 1.000 Euro einen ganz normalen LKW, dann hat der früher mit Genehmigung und Begleitung 2.000 gekostet, jetzt kostet er 4.000. Mhm. Ja, aber diese Zusatzkosten machen das für den Kunden. Für den Kunden ist klar, der zahlt nicht 2.000, er zahlt 4. Mhm. Ja, aber diese 3.000, die jetzt an Nebenkosten da sind, ja, die geben wir ja auch nur weiter. Ja. Unsere 1.000 Euro Fracht bleibt immer gleich. Das ist das Handicap bei der ganzen Geschichte. Ja, also der Spediteur ist deswegen nicht steinreich in dem Moment, sondern seine Grundbasis bleibt bestehen. Und das wird, ich hatte das eben mit dem BF3-Fahrzeugen mal erklärt, es wird auch teilweise künstlich teurer gemacht. Und das macht mir auch Sorge, auch unsere Infrastruktur, um darauf zurückzukommen. Wir fahren zickzack von weiß ich nicht, aus dem Siegerland nach Hamburg über Berlin sozusagen. Das muss ja auch am Ende aller Tage einer bezahlen. Und das bleibt, natürlich können wir das nur dem Verlader weitergeben, dass die nicht vor Freude in die Luft springen, wenn wir dann nächstes Jahr womöglich noch wiederkommen und die Maut hätten wir auch noch gerne erhöht. Mhm. Das ist doch vollkommen klar. Mhm. Also da muss man sich auch mal in Deutschland die Frage stellen, ob man nicht an dem Ast sägt, auf dem man sitzt.
Ja.
Und nochmal, die Fracht bleibt trotzdem gleich für uns.
Ja.
Da verändert sich nichts.
Ja.
Das ist halt eben das, was wir haben. Deswegen natürlich aber auch, ich will nicht jammern, deswegen auch Ideen, haben wir andere Möglichkeiten, mit der Bahn, mit Binnenschiff irgendwas zu kompensieren, vielleicht dann doch sogar günstiger zu gestalten, wenngleich Ökologie meistens mehr kostet. Wo haben wir die Möglichkeiten, vielleicht mit anderen Treibstoffen zu arbeiten? Da wollen wir natürlich ganz vorne mit dabei sein. Aber ich darf auch ein Beispiel nennen, wo die Bahn auch einem Kunden empfohlen hat, möglichst mehr auf die Straße zu gehen, weil man die Kapazitäten gerade nicht hätte.
Ja, habe ich auch schon gehört.
Das ist natürlich, da willst du den Kunden überzeugen und dann spricht er mit der Bahn und kriegt dann die Aussage, das ist schlecht. Und genauso wie Piloten fehlen, fehlen auch Lokomotivführer und last but not least auch Lkw-Fahrer. Also wir gehen da ja in dem ganzen Bereich komplett durch.
Es ist ein Kreislauf.
Eine schöne Herausforderung.
Definitiv. Und der Unternehmer heißt ja auch Unternehmer, weil er was unternimmt. Und ohne Kreativität geht's natürlich auch nicht genauso kreativ wie euer Slogan, Don't worry, be heavy. Im Prinzip ist da ja vieles zusammengefasst. Der Slogan ist schon, der ist von dir, Holger, soweit ich weiß.
Ja, der ist mir tatsächlich mal auf der Autobahn eingefallen und das ist lange her, da lebte unser Altgesellschafter Joachim Michels noch. Der kam da erst gar nicht mit zurecht, weil er der englische Sprache nicht so mächtig war. Der wusste gar nicht, was ich ihm sagen wollte.
Ja.
Aber wir sind ja auch nicht nur negativ, wir sind eher positive Leute, wir sind immer froh gelaunt und das wollen wir dann mit so ein bisschen auch zum Ausdruck bringen. Es ist ja ein Gute-Laune-Lied. Wir wollen optimistisch in die Zukunft gehen. Es gibt Herausforderungen. Aber Oliver, die gab es immer.
Ja.
Immer gab es Zeiten, wo unsere Vorfahren, unsere Vorgänger doch auch mit bestimmten Dingen zu kämpfen hatten. Und das kann man nur machen, wenn man auch jeden Tag einmal herzhaft lacht.
Absolut, absolut, absolut. Wundervoll, wundervoll. Unsere halbe Stunde ist um, lieber Holger. Es war mir ein Vergnügen. Ich bin selten so wenig zu Wort gekommen. Das macht aber nichts, denn du hattest die interessanteren Dinge zu erzählen heute hier. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Vielen Dank für deine Offenheit. Und ja, auf bald. Wir sehen uns. Bleiben Sie uns gewogen da draußen und bleiben Sie in der Spur.
Vielen Dank.
Das war In der Spur, der Podcast von Lastauto Omnibus, powered by SAF Holland. Mit Julian Hoffmann und Oliver Trost. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.